Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Ich bin Katrin Hingst und ich treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Heute spreche ich mit Julia Nissen. Sie ist bekannt als Deichdern und bloggt nordfriesisch frisch über das Landleben und die Landwirtschaft. Mit über 20.000 Instagram-Followern ist sie eine der wenigen weiblichen Agrarinfluencer. Ob Internet, Fernsehen oder Podcast, Julia macht auf allen Kanälen Öffentlichkeitsarbeit. Wie das geht, erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du bei unserem Top Agrar Bäuerinnen Podcast heute dabei bist und wir mit dir sprechen können, Julia. Total schön. Vielleicht erzählen wir unseren Hörern und Hörerinnen kurz, wo wir uns befinden. Wo bist du gerade und wie geht's dir?
Ich bin gerade zu Hause im Mutterschutz und heute sind die Kinder und mein Mann alle draußen und spielen, damit ich hier drinnen in Ruhe dieses Gespräch führen kann. Ich habe mich dazu ins Spielzimmer verzogen, weil oben auch noch vier Handwerker rödeln. Also ja, hier ist immer was los.
Also du bist in deinem Spielzimmer, sagst du gerade, von deinen Kindern und bist im Mutterschutz. Das ist ja cool. Okay, also das heißt, ihr bekommt bald Nachwuchs und du bist in der Phase davor und hast noch ein bisschen Ruhe, die du genießen
ja.
darfst. Oder wie
können wir uns das ja, vorstellen? Ruhe ist ja immer relativ. Genau, ist eher so eine kleine Schonzeit, ne? Aber naja, ja, kommt drauf an, wie man es denn ausgestaltet, ob man wirklich sich schont oder einfach so weitermacht. Ne?
Julia, wir haben uns ja heute verabredet, um über Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen zu reden. Und vielleicht erzählen wir nochmal kurz, also wir beide kennen uns ja vom Ehrenamtsbuch. Wir haben letztes Jahr zusammen ein Buch zum Thema Ehrenamt gemacht, ein Mutmachbuch haben wir es genannt. Und ging es ja auch viel um das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Erzählen wir nochmal kurz, also erzählst du uns nochmal kurz, wie es mit diesem Buch für dich, was sich dadurch für dich verändert hat. Und zwar hast du mit Gerd Sonnleitner zusammen in diesem Buch über das Ehrenamt gesprochen und darüber, was es für dich bedeutet und wie wichtig es für dich ist. Was waren denn die Reaktionen, die du auf dieses Buch bekommen hast? Hat sich dadurch für dich etwas verändert?
Also erstmal habe ich viele Reaktionen bekommen von Menschen, von denen ich das gar nicht gedacht hätte, dass die das Buch kaufen. Also vor allem auch erstmal aus dem persönlichen Umfeld, aber auch, keine Ahnung, also jetzt zum Schluss haben meine Freundinnen das von ihren Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen und so, also ganz süß irgendwie. Und also insbesondere aus dem engeren Umfeld, das ist ja sonst so, dass man sich sonst über, keine Ahnung, so die alltäglichen Dinge unterhält, aber nie so tief ins Gespräch einsteigt, was so die Beweggründe sind für Öffentlichkeitsarbeit und was dahinter steht. Und das war schon nett irgendwie, ja.
Ja, ich habe ja dieses Buch mitgeschrieben und fand am Ende total interessant den Dialog zwischen dir und Gerd Sonnleitner. Einfach wie unterschiedlich die Herangehensweisen von euch ans Ehrenamt sind, aber wie ähnlich ihr euch doch in vielen Positionen doch auch wart oder wie nahe das beieinander war, trotz der Generationsunterschiede, die es zwischen euch gibt, ne? Also das fand ich richtig spannend.
Ja, das stimmt. Ja. Und Gerd Sonnleitner ist halt ein unfassbar sympathischer Mann. Also der ist ja richtig noch so von der alten Schule. Also jetzt auch zu Weihnachten hat er ein paar Mal versucht, mich anzurufen. Ich habe ein paar Mal versucht, ihn anzurufen. Also wir haben irgendwie aneinander gedacht, aber uns doch immer wieder verpasst. Und bei dem werde ich mich jetzt tatsächlich auch mal hinsetzen und dem einen Brief schreiben, weil der ist einfach so ein, ja, ist ein wirklich netter Mann, also und sehr, sehr inspirierend. Also er hat wirklich viel bewegen können und trotz seines Alters eine sehr, sehr moderne Denkweise. Also echt ein spannender Dialog.
Ja, das muss ich auch sagen. Ich war auch ziemlich begeistert und über den Brief freut er sich bestimmt sehr. Genau, ich bin mir ganz sicher. Julia, Stichwort Öffentlichkeitsarbeit. Du bist ja inzwischen ziemlich bekannt und hast dir auch einen Namen gemacht als Öffentlichkeitsarbeiterin für die Landwirtschaft. Wie hat das damals alles angefangen? Ich glaube, es war dein Blog Deichdern, oder? Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was darüber. Wann ging es los? Und was war für dich eigentlich so die Initialzündung zu sagen, also hier Öffentlichkeitsarbeit, das ist mein Ding Und da möchte ich gerne was machen, und zwar vor allem auch für die Landwirtschaft.
Das fing eigentlich noch früher an. Also der sanfte Einstieg ist eigentlich ja immer über die Landjugend. So war das bei mir auch. Mhm. Ich habe mich damals beim Agrarausschuss der Landjugend hier in Schleswig-Holstein engagiert, bin dort regelmäßig hingegangen zu den Abenden und konnte dort mit spannenden Diskussionspartnern mich austauschen. Das war richtig cool. Dann kam eine Zeit, 2013 war das, da habe ich den Top-Kurs absolviert. Also das ist ja so ein Nachwuchskräfteförderprogramm in Bonn-Röttgen damals noch. Und das geht 2 Monate am Stück. Das habe ich gemacht und das ist ja Öffentlichkeitsarbeit rauf und runter. Und danach hat man so viel Blut geleckt, dass man dann auch sagt, komm, da will ich jetzt irgendwie auch dabei bleiben. Danach folgte ein Praktikum in Berlin bei der Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft, heute Forum Modern Landwirtschaft und mein Arbeitgeber. Und ich habe halt während des Studiums, ich habe Landwirtschaft in Kiel studiert, gemerkt, dass Öffentlichkeitsarbeit einfach das ist, wo ich mich privat, persönlich und beruflich sehe und dann versucht, die Wege so einzuschlagen, dass es nachher alles auch irgendwie so zusammenkommt.
Mit deinem Blog und deinem Auftritt im Internet ist es ja ein ziemlich moderner Auftritt. Also ich finde, du bist irgendwie total frisch und spritzig und hast so eine gute Sicht auf die Dinge. Hast du das damals gemerkt, okay, dieser lockere Umgang damit fehlt irgendwie und das ist die Lücke, in die ich reinspringen kann? Oder hat sich das so ergeben? Hast du einfach versucht, authentisch zu sein?
Ja, ich habe versucht, den Blog so zu gestalten, dass es meine Freundinnen verstehen, also die mit Landwirtschaft nichts am Hut haben. Also die Herangehensweise war ein bisschen anders. Meine Kommilitonen zum Beispiel, die waren am Anfang so ein bisschen fast bruskiert und sagten dann, Mensch Julia, du hast jetzt Agrarwissenschaften studiert, du nutzt da so eine einfache Sprache, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Silierprozess erklärst, so du hast auch die ganzen Fachbegriffe gelernt, warum nutzt du die denn nicht? Und genau das ist halt der Hintergedanke dabei, dass ich, ich möchte es halt einfach erklären, wie von einer Freundin zu einer Freundin. Und nicht unbedingt mit erhobenem Zeigefinger oder besonders fachlich. Und ich glaube, das kam ganz gut an.
Das heißt, du hast dir von Anfang an Gedanken darüber gemacht, wer ist mein Publikum? Und es sind im Prinzip nicht die Landwirte, die Landwirtschaft sowieso von der Pike auf kennen und genau wissen, was da läuft, sondern es sind andere, vielleicht sogar Städter und junge Menschen, die ich da überzeugen
möchte. Überzeugen noch nicht mal, aber ich möchte ihnen einfach eine weitere Perspektive aufzeigen, die es gibt. Also jetzt groß, das ist ja auch das, wo ich mit Gerd Sonnenleitner lange drüber gesprochen habe. Also jetzt jemanden bekehren zu wollen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob bei dir mal sonntagmorgens die Zeugen Jehovas geklingelt haben. Also Bekehrungen kommen meistens nicht so gut an, sondern man kann eigentlich immer nur von sich persönlich sprechen und sagen, okay, bei uns kommt das so und so und so an. Wie nehmt ihr das wahr? Und vielleicht ändert sich dort irgendwie der Fokus oder die Denkweise. Aber ich maß mir jetzt nicht an, die Menschen umdrehen zu wollen.
Julia, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, und das gilt gerade in Zeiten des Internets ganz besonders, der muss mit Kritik rechnen. Was für Feedback erreicht dich denn? Also ist das überwiegend positiv? Gibt es Negatives? Und wie gehst du damit um?
Oh, erstmal habe ich ein dickes Fell, ne? Kritik gibt es sicherlich und eher selten, muss ich ehrlich sagen. Ich versuche immer, Kompromisse zu finden. Und dadurch, dass ich auch meine journalistische Ausbildung genossen habe, schaue ich natürlich schon, dass möglichst alle Parteien zu Wort kommen und genieße dort so ein bisschen den Mittelweg. Aber ja, klar, wenn man sich mal aus dem Fenster lehnt, dann muss man auch mal mit Gegenwind rechnen. Und manchmal mache ich das bewusst. Dann stelle ich mich aber auch drauf ein. Also das muss man im Social-Media-Bereich zum Beispiel extra dann auch zeitlich mit einplanen. Wenn ich weiß, ich habe jetzt ein heißes Thema, dann kann ich und ich poste das abends um, keine Ahnung, 19 Uhr, dann kann ich nicht danach irgendwie 3 Stunden nicht wieder aufs Handy gucken, sondern dann weiß ich, okay, das sorgt für Diskussionen, da muss ich ein bisschen am Ball bleiben und auch kommentieren. Aber ansonsten mit Kritik, was nimmt man sich zu Herzen? Also jetzt zum Beispiel dieses ganze Schwangerschaftsding, da habe ich halt gar nicht groß Bock drauf, dass mich da irgendwie komplett zu vermarkten und Bauchbilder hochzuladen und regelmäßig ein Update zu geben, wie dick meine Beine jetzt angeschwollen sind vom Wasser oder wie meine täglichen Zunahmen sind. da macht man sich okay, dann ja auch angreifbar und boah, da habe ich also da habe ich nie so Bock drauf, aber ansonsten.
Okay, aber das heißt, du antizipierst das vorher. Also du überlegst dir, bevor du was absetzt, okay, das ist kontrovers. Mhm. Das hier ist jetzt eher so ein schöner Post. Damit provoziere ich sicherlich weniger Leute. Also das machst du dir vorher bewusst und dosierst das dann so entsprechend, wie du auch Zeit hast und damit umgehen kannst.
Ja, absolut. Ja.
Kann man so sagen. Mhm. Okay. Neben deinem Blog ist ja dein Insta-Account ziemlich groß geworden und wird ja auch viel bespielt von dir. Was würdest du sagen, mit welchem Kanal erreichst du die meisten Leute?
Ja, schon über Instagram, auf jeden Fall. Bei Instagram sind es ja jetzt knapp 20.000, ein bisschen drüber. Bei Facebook sind es 10.000 Abonnenten und über den Blog, ja, den Blog lesen im Monat 50.000. Also, ja, das ist, wenn man sich überlegt, dass Bargum 600 Einwohner hat, das ist
das schon verrückt. Gilt man denn ab 20.000 schon als Influencer oder ist mehr Reichweite haben,
doch,
oder?
Es gibt schon welche, die mehr Reichweite haben. Es kommt halt immer auf die Auslegung an. Also, wenn ich jetzt irgendwie, also womit man schnell viele Follower gewinnt, ist zum Beispiel, wenn man jetzt relativ gut aussieht und auch viel Blechbilder hochlädt. Ne? Aber das ist natürlich jetzt nicht so meine Zielgruppe. Also dann bin ich schnell bei 90% männlich. Und bei mir ist es eher andersrum. Also meine ich habe überwiegend Leserinnen, 80%, und das darf auch gerne so bleiben.
Das heißt, du hast dir auch Gedanken über, also eine Zielgruppe hast du dir vorher definiert oder hat sich die so ergeben? Nee.
Das habe ich mir von vornherein bewusst gemacht, weil ja, also Öffentlichkeitsarbeit, das wird ja auch erstmal nicht entlohnt und das muss dann auch irgendwie da ankommen, wo man es dann auch haben möchte. Und ich, wenn ich jetzt nur Fachcontent da raushaue, dann ja, dann lesen das nachher die Berufskollegen und kritisieren einen vielleicht noch für irgendein Fachdetail. Und damit ist ja irgendwie keinem geholfen.
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch einige unserer Hörerinnen und Hörer an der Öffentlichkeitsarbeit ziemlich interessiert sind. Hast du da einen Tipp oder hast du einen Startpunkt? Wie kann ich anfangen? Wie gelingt mein Dialog mit der Öffentlichkeit? Also was wären
deine Tipps? Also das ist jetzt kein IHK-Kurs, den man so belegt, 10 Tage und dann hat man den Schein, sondern das ist natürlich Typsache, ob man da Bock drauf hat und ob man generell ein Mensch ist, der sich auch mit anderen Meinungen gern auseinandersetzt und sich auch selber reflektiert und vielleicht auch mal selber die Richtung ändern möchte, die Denkweise. Das ist erstmal so die Grundvoraussetzung. Und dann ist natürlich nachher auch die Frage, welches Medium ist oder Medium, ja, welcher Weg ist da für mich der richtige? Also es gibt Menschen, die machen ganz tolle Öffentlichkeitsarbeit bei sich im Dorf. Die sind jetzt aber nicht für Facebook und Instagram geboren. Also ich glaube, jeder kann einen Teil dazu beitragen. Die Frage ist nur wie. Und ich wird jetzt nicht mehr anmaßen zu sagen, jeder braucht eine Facebook-Seite, jeder muss bei Instagram was machen. Also das ist eine Typsache, das muss auch zu einem passen.
Also ist es wichtig, dass man authentisch bleibt, dass man
in dem Bereich. Also das merkt man sofort, wenn sich da jetzt welche anmelden, die bringen dann in der ersten Woche noch 4 Bilder und dann merkt man schon, ey, das passt überhaupt nicht in den Arbeitsalltag. Und das frisst ja auch Zeit, ne? Also man muss ja auch dafür wirklich das zeitliche Kontingent haben und sich dann auch selber fragen, wenn ich das jetzt zum Beispiel für einen Betrieb machen möchte, mache ich das selber? Habe ich vielleicht Lehrlinge, die da mehr Bock drauf haben?
Wie viel Zeit ist das bei dir, sozusagen? Oder
ja, also ich sage mal 20 Stunden die Woche, aber da lüge ich mir auch selber in die Tasche, ne? Das ist so eine Sprachregelung, die wir hier zu Hause haben. Wenn man jetzt irgendwie meine Online-Zeiten gegenrechnen würde, dann sähe es da schon anders aus. Ja, das ist, also letztendlich ist es ja ein bisschen mehr als ein Hobby. Also und beim Hobby ist es auch so. Ich weiß nicht, wer, vielleicht sind ja unter den Hörerinnen und Hörer Jäger oder Reiterin oder was weiß ich. Also das sind ja auch alles irgendwie Hobbys, die extrem viel Zeit fressen, aber die man einfach gerne macht und dann guckt man auch nicht auf die Uhr. So.
Das heißt, das ist auch ein Hauptgrund für dich, sich so zu engagieren. Das macht dir
einfach Spaß. Ja, absolut. Sonst würde ich es nicht machen. Das ist die Grundvoraussetzung.
Und und es fällt ja auch ein großes Netzwerk dabei ab. Ne? Also ich glaube, ich kenne wenig Menschen, die besser vernetzt sind, gerade in der Agrarszene, als dich, würde ich jetzt mal so vermuten. Die Frage ist, nervt dich das auch manchmal? Also gibt es da Aspekte, die anstrengend sind, die wo du denkst, oh, das jetzt wieder netzwerken oder wieder hier mich einbringen, ist das auch mal anstrengend? Also klar, Spaß, aber du sagst, es frisst auch viel Zeit, dann bist du im Mutterschutz. Also du hast ja auch, ist ja nicht so, dass du neben deiner Online-Tätigkeit nicht noch andere Aufgaben hast.
Das ist, weiß ich nicht, ich bin damit irgendwie so aufgewachsen und bringe gerne Menschen zusammen und Netzwerken ist aber auch Arbeit. Also ich hab Freundinnen zum Beispiel, für die ist ein klassisches, also die verstehen oder den Begriff Netzwerken auf einem gesellschaftlichen Event zu stehen und Weinschorle zu trinken. Ja, das ist auch Netzwerken.
Aber nicht deine Auffassung. Nee,
Netzwerken von Netzwerken. Ist auch geben und nehmen. Und ich kann nicht immer nur nehmen und nichts geben. Also das ist das, was viele beim Netzwerken vergessen, dass sie selber auch irgendwie investieren müssen. Und ja, schwierig. Also das ist schon, ja, schon eine ordentliche Aufgabe. Das auf jeden Fall. Aber das macht, also ich bin halt gerne mit Menschen zusammen. So.
Ja, du sagtest ja auch gerade, dass das Zusammenbringen von Menschen dir Spaß macht. Und da hast du dir jetzt ja tatsächlich auch noch was überlegt. Und zwar spiele ich auf deine App aufs Land an. Erzähl uns mal davon. Also ich glaube, wir müssen den Hörerinnen und Hörern erstmal erzählen, was das ist, die App aufs Land, was sich dahinter verbirgt und wie weit seid ihr mit eurer Umsetzung?
Ja, also genau, du hast es gerade schon gesagt, ich bringe ja gerne Menschen zusammen. Auch im Privaten verkuppel ich auch ganz gerne Leute miteinander. Und das ist halt über die Jahre über den Blog auch gewachsen. Ich habe zum Beispiel zu Weihnachten immer so ein Stadt-Land-Wichtel-Projekt, wo ich Menschen aus der Stadt und aus dem Land zusammenbringe. Und 2019 im Herbst war es dann soweit, dass mein Mann sein Patenkind auf den Trecker mitgenommen hat. Und dann haben die zusammen gefüttert, also relativ unaufgeregt. Und abends beim Abendbrot haben wir das dann nochmal reflektiert. Und dann fragte mein damals 3-jähriger Sohn, warum das jetzt für seinen Kumpel, für Peer, so besonders gewesen war. Weil also irgendwie er andauernd mit dem Trecker mitfahren, sagten wir, ja, aber das ist, also weil halt nicht jedes Kind einen Bauern kennt, ist das schon was Besonderes. Und dann sagte er, aber Mama, du kennst doch so viele Bauern und ich kenne auch viele Kinder und vielleicht kann man die ja miteinander irgendwie zusammenbringen. Und dachte ich, naja, für einen 3-Jährigen ganz schön coole Idee. Und dann habe ich das bei Instagram.
Ja, hat er dein Netzwerk, hat er ja, das Netzwerk-Gen von dir geerbt?
Auf jeden Fall die Neugierde. Und dann habe ich das Landwirte mir zuhören gerade oder auch Eltern, die ihren Kindern gerne einmal eine Trecker-Mitfahrt ermöglichen würden. Ich könnte euch hier connecten, ganz unkompliziert, schreibt mir eine Nachricht und dann gucken wir, was draus wird. Ja, das war ein bisschen naiv. daraus ist dann ein bisschen was Größeres entstanden. Also ich musste nach 2 Stunden das Ganze dann irgendwie unterbinden, weil sich dann schon 50 Leute gemeldet hatten und hab dann so ein Formular eingeführt, wo man sich so Name, Alter, wer soll mitfahren, Postleitzahl, ganz wichtig, und in welchem Umkreis würde man losfahren wollen. Und für die Landwirte genauso, ne? So, wann hätten sie Zeit? und so weiter. Und dann habe ich die händisch miteinander connected, also immer abends. Und damals war unsere Tochter auch irgendwie gerade, keine Ahnung, 3, 4, 5 Monate alt. Und das war schon ganz spannend. Und dann dachte ich aber irgendwie, ey, also es muss eine Möglichkeit geben, das auch ein bisschen zu digitalisieren und zu vereinfachen oder mit einem Algorithmus zu hinterlegen oder was auch immer. Und so ist die Idee der App aufs Land entstanden. Also eine Plattform, in der man Landerlebnisse von privat zu privat buchen kann. Und ich kann dort mich als Jäger, Landwirt, Hauswirtschafterin, was, ganz normale Privatperson anmelden und ein Angebot einstellen, von dem ich denke, das könnte andere Leute auch interessieren. Wie lege ich ein Staudenbeet ordentlich an? Wie schweiße ich mir, keine Ahnung, einen Blumentopf? Wie ich möchte auf den Hofsitz und brauche ein bisschen Begleitung dafür oder. Und
also ging das dann noch übers Treckerfahren hinaus? Also geht das
inzwischen? Also nur es war Trecker mitfahren. Anfang. Und dann war der Bedarf aber auch einfach da, dass die Leute, also es kam aus der Wunsch kam aus der Community selbst, dass die Leute sagten, okay, Trecker mitfahren, da bin ich jetzt nicht so heiß drauf, aber wenn du mal eine Landfrau hast, die mir mal zeigen kann, wie man Rouladen macht, das wäre schon ganz cool, weil meine Oma ist leider verstorben und die konnte die besten Rouladen und irgendeine Zutat vergesse ich immer und irgendwie gelingen sie nicht so und die suchst du auch nicht und so. Also vielleicht hast du da jemanden, Julia. Und dann haben wir gedacht, okay, dann planen wir das Ganze jetzt, aber irgendwie denken wir es ganz größer, was gehört denn alles zum ländlichen Raum mit dazu. Und das ist Handwerk, das ist Hauswirtschaft, das ist Gartenbau und das ist die Sprache, also Plattdeutsch oder hier auch Friesisch. Und so, kam jetzt die App aufs Land.
Und die App aufs Land, da brauchtest du ja sicherlich auch einen Programmierer und ein Team, oder? Ja. Die das dann für dich gemacht haben. Denn bei aller Social-Media-Affinität bist du ja vermutlich keine Technikfachfrau, die das selber kann. Ne? Also da war ja dann richtig Logistik.
Nee, genau. Da kam ich dann mit meinen YouTube-Tutorials relativ schnell ans Ende und merkte dann, okay, das kannst du nicht selber bauen. Da brauchst du Unterstützung. Ja. Aber zuallererst brauchst du irgendwie auch Kohle. Und damals, also ich sag mal so, das Kindergeld reicht dafür nicht aus. Das ist nachher ein 100.000-Euro-Projekt geworden.
Ja.
Dass ich komplett über Fördermittel und Spenden gestemmt habe. Also, das war schon irre.
Ja, jetzt ist es ja, ohne das Böse zu meinen, ist ja eine typische Vor-Corona-Idee. Also es ist ja eine Idee, die eigentlich so 2019 super war und jetzt mit dieser ganzen Entwicklung, mit Corona und allem, was dazugehört, diesen ganzen Kontaktbeschränkungen, ist es ja gut. Also ist es jetzt komplett auf Eis gelegt zurzeit oder wie ist das? Also hat die Vermittlung, habt ihr noch angefangen mit der Vermittlung oder habt ihr im Sommer jetzt so eine Zwischenphase gehabt und jetzt ist erstmal wieder Ruhe und dann geht's wieder weiter? Oder da ist euch ja die aktuelle Lage voll dazwischen?
Ja, absolut. So sagen, ne? Wir haben einfach eine achte Kategorie online mit dazu erfunden und so kann es auch sein, dass die Menschen, also wir haben ja zum Beispiel digitale Hofrundgänge gehabt oder Feldrundgänge via Zoom. Wir haben Winzerbegegnungen gehabt oder auch Online-Backen und so. Also das ist alles, also schockt natürlich nicht so wie live, da muss man auch mal ehrlich sein. Es kommt schon sehr nah dran. Und so konnten wir sind jetzt im November live gegangen. Und wir haben jetzt letztes Jahr 150 Begegnungen noch vermittelt. Und genau, da setzen wir jetzt weiter an und hoffen darauf, dass die Kontaktbeschränkungen zu Ostern so ein bisschen wieder gelockert werden. Und da geht jetzt gerade die ganze Energie rein. Also alles, was wir gerade vermitteln, ist tatsächlich online.
Und die App ist aber gratis und die kann sich jeder auf sein Smartphone.
Die App steht aktuell bei Apple vorm Türsteher und wartet drauf, hochgeladen zu werden in den Store. Das ist dann schwieriger. Aber es gibt auf jeden Fall appaufsland.de, also die Seite, die ist schon live und da kann man sich gerne umgucken.
Ja, und auch für unser Publikum jetzt hier, das gerade zuhört, vielleicht auch interessant, wenn ich Landwirt bin, der der Ideen hat oder was anbieten möchte, dann kann ich auch über die Homepage mich
legt man sich ganz normal ein Profil an und das kostet auch nichts. Eher im Gegenteil, also man legt selber auch seinen Preis fest, was man dafür haben möchte. Und dann kommen am Ende 20% Provision drauf, damit das ganze Rad auch irgendwie laufen kann, für uns als Betreiber. Und und dann sieht der Kunde den Endpreis und zudem bucht er auch und dann überweisen wir das weiter an den Landwirten, an die Hauswirtschafterin, an den Gärtner. Was
auch immer. Und am Ende ist es bei allen persönlichen Nutzen dann doch auch wieder ein Projekt, was der Öffentlichkeitsarbeit und dem Image helfen kann, ne? Julia, Corona haben wir jetzt gerade schon angesprochen, dass dir das hierbei schon ordentlich in die Speichen gegriffen hat. Wie wie siehst du eigentlich die Entwicklung fürs Ehrenamt? Also ist da momentan auch so ein Stillstand oder haben sich die Ehrenämter und die Verbände total gut umgestellt und machen jetzt alles digital? Wie sieht das aus?
Die ganzen Flurgespräche fehlen. Also es ist jetzt nicht, also ja, gerade wenn man jetzt irgendwie eine Botschaft irgendwo platzieren möchte. Das ist jetzt auch im politischen Sinne zum Beispiel, das ist jetzt nicht, dass man jemandem ein Telefon in die Hand nimmt und dann mal jemandem was sagt, sondern oder manchmal kriegt man ja auch was gesteckt und dann muss man irgendwie gucken, was man damit macht. So, das ist halt, das, dieser ganze Charme, der fehlt gerade sehr. Und die Leute sind auch sehr Zoom-müde geworden. Also alles, was Videokonferenzen angeht, da war man im April und Mai ja noch voll euphorisch. Mittlerweile freut man sich über jeden, den man irgendwie live sieht. Also ist alles so ein bisschen zum Stillstand gekommen, eingefroren. Also Ehrenamt, ja, virtuell macht es schon Sinn, aber das, weil das ganze Miteinander fehlt ja komplett. Also selbst jetzt nicht nur im Ehrenamt, sondern keine Ahnung, ich habe mir jetzt auch überlegt, mache ich jetzt noch einen Geburtsvorbereitungskurs oder nicht? Ja, also den brauche ich virtuell.
Ich wollte gerade fragen, wäre der jetzt
tatsächlich auch virtuell? Ja, der ist auch virtuell und den kann ich mir auch ein YouTube-Video angucken. Also ich fahre da ja hin, um irgendwie Frauen und Gleichgesinnte kennenzulernen aus der Region und mich dort zu vernetzen. Also das mache ich jetzt nicht, wenn ich die alle auf dem Bildschirm habe. Ja, im Gegenteil, ich mache jetzt mal so ein Schwangerschafts-Yoga. Und wenn man das zu Hause macht, dann macht man sich das ja auch besonders bequem. Es war sehr unangenehm. Ich bin da neulich eingeschlafen. Einfach eingeschlafen auf dem Fußboden. Doch für den Rest natürlich super witzig. Ja.
Okay, also ihr wart in einem Kurs. Ihr habt sogar eine Übung, das ist ja auch schön. Super. Okay. Ja, das zeigt doch, dass du dich entspannt hast. Absolut,
haben die auch gesagt.
Genau. Ja, das heißt, du hast auch für dich noch nicht so richtig ein Format gefunden, was dieses Ehrenamt ersetzt. Also das wollte ich nämlich auch noch erzählen, bei uns bei der Arbeit, also bei Top Agrar ist es eben auch so, dass wir einfach, dass ich seit Beginn dieser Pandemie, seit März vielleicht 2 oder 3 Landwirte persönlich getroffen habe und wir ja auch alles umgestellt haben auf Zoom und auf Telefonate und auf andere Möglichkeiten, sich digital zu treffen. Und ich finde auch, man merkt das total. Das ging am Anfang relativ gut, aber so langsam fehlt das. Also fehlt uns das sehr, dass man eben auch persönlich miteinander redet, ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass auch diese Zoom-Müdigkeit und auch dieses Format einfach nicht mehr besonders gut, nicht besonders gut funktioniert, aber es funktioniert gut. Man kann alle Informationen austauschen, aber ein Teil fehlt natürlich trotzdem. Ja. Ne? Hast du denn für dich ein Format gefunden, in dem man dass diese persönliche Begegnung einigermaßen ersetzt? Hast du da was gefunden? Hast du eine Idee, vielleicht auch einen Tipp, den du mit uns teilen kannst?
Ich versuche schon, also was mehr geworden ist, ist Videotelefonie. dass ich manche Menschen, wenn ich einfach weiß, okay, das wird jetzt irgendwie ein persönlicheres Gespräch, dann versuche ich die auch über WhatsApp mit Video anzurufen, einfach weil man sich schon so lange nicht gesehen hat und dann ist es irgendwie so ein bisschen persönlicher, aber das ersetzt natürlich nie das Gespräch. Ne? Ich habe zu Weihnachten jetzt viele handschriftliche Briefe wieder verschickt, so das ist so ein bisschen zurückgekommen. Aber ansonsten, es ist einfach schwierig.
Das Jahr war ja für dich relativ trotzdem, trotz all dieser Einschränkungen, auch ziemlich turbulent in Sachen Bekanntheit. Also ich spiele jetzt auf deine Fernsehauftritte an. Ich glaube, du hattest deinen ersten Live-Auftritt im Fernsehen beim NDR, ne, in der Talkshow, oder ja, genau, die war's. Und da hatte man vorher gesehen, dass du bei Instagram gepostet hattest, wie aufgeregt du eigentlich bist vor diesem Fernsehauftritt. Aber am Ende hast du das ja total souverän gemeistert und hast ja auch die Landwirtschaft und das Landleben auch in einem tollen Licht erscheinen lassen. Wie ist das? Hast du das Fernsehen für dich entdeckt? Ist es, kommt dir das zu Pass? Also ist die Aufregung weg inzwischen? Denn es kamen ja noch einige Sachen hinterher dann auch. Wie sieht das aus?
Also das Gute an der NDR Talkshow war, dass die mittwochs angerufen haben, ob ich freitags in der Sendung sein könnte. Das heißt, ich hatte da jetzt gar nicht groß Zeit, aufgeregt zu sein, weil ja nur 2 Tage dazwischen lagen. Die haben ein unfassbar gutes Team im Hintergrund, die einen toll an die Hand nehmen und dort durchlotsen. Und dann ist man irgendwie so in diesem Sog, dass man das gar nicht merkt, dass es halt die NDR-Talkshow ist und wirklich so ein riesen Frachter mit sich bringt. Also das war schon wirklich ein tolles Erlebnis und auch noch Ende Januar, also wo auch noch Publikum dort mit saß und so, das war schon wirklich toll. Also ja, und danach hatte ich ja diesen Sommer den Dreh mit der NDR Heimatküche. Das ist ja sowas wie Land und Lecker, wo 4 Köche gegeneinander kochen. Also meiner Mutter habe ich das so erklärt, das ist wie perfektes Dinner, bloß dass man nicht in den Unterhosenschubladen rumwühlt. Und dann, und genau so war es auch. Also jeder versucht irgendwie seine Region auch bestmöglich darzustellen. Und wir waren in Meckpommern und in Niedersachsen und im Hamburger Randgebiet und bei uns hier in Nordfriesland. Und haben dort echt eine tolle Truppe gehabt. Hinter diesem halbstündigen Beitrag, also 4-mal eine halbe Stunde, stehen natürlich irgendwie 10 Drehtage. Die sieht man natürlich jetzt nicht auf den ersten Blick, aber nee, man hat sich dort halt so gegeben, wie man ist. Und ich glaube, das kam ganz gut an. Also wir pflegen ja hier zu Hause auch einen sehr humorvollen Umgang miteinander. Anders hält es das ja nicht aus. Ich glaube, das ist auch ganz gut rübergekommen. Also insbesondere mein Mann hat viele Sympathiepunkte dazu gewonnen.
Okay, alles klar. Gab es denn analog zum perfekten Dinner auch eine Gewinnerin oder einen Gewinner bei dieser Sendung?
Ja, es gab einen Gewinner. Das war Thorsten Pistole aus dem Adland in Niedersachsen.
Okay. Der hat
gewonnen, ja.
Alles klar.
Aber ich bin da auch nicht mit der Intention rangegangen, den Pott jetzt zu holen. Also bei mir gibt es ja immer sehr bodenständige Hausmannskost so. Und ich wollte die eher von der Region überzeugen und das habe ich auf jeden Fall geschafft.
Ja, und bist du warm geworden mit dem Medium Fernsehen? Hast du da irgendwie Blut geleckt? Macht dir das Spaß? Oder,
ja, jedes Medium hat irgendwie so seinen Reiz. Also. Nee, also dass ich jetzt irgendwie so ein, dass ich jetzt sage, nee, jetzt mache ich nur noch Fernsehen, um Gottes Willen, nee, also das ist halt extrem viel Aufwand, den man so, glaube ich, nie sieht. Ja. Da steckt so viel Arbeit hinter einer ausgestrahlten Minute. Das ist wirklich ein Zeitkiller, ne? Also das muss man sich schon gut überlegen.
Hattest du ja gerade gesagt, 10 Tage, ne? 10 Drehtage.
Bei dir bei mir zu Hause waren es insgesamt 4. Also bei jedem haben wir 2 Tage gedreht und dann gab es nochmal 2 Tage für eine Vorstellung. Und da war die nochmal extra 2 Tage hier für Landschaftsaufnahmen und so. Da musste ich aber nicht dabei sein.
Ja, Wahnsinn. Ja, okay. Ja, das ist schon irre. Gut, aber dann ein neues Projekt hast du ja noch in der Pipeline. Also TV-Auftritte gibt es dann vielleicht jetzt erstmal weniger, auch wenn auch wenn du jetzt wieder frisch gebackene Mutter bist, bald. Genau. Genau, dein Podcast gibt es aber bald zu hören. Ne? Ja, wollen wir darüber kurz noch sprechen? Genau, ist das dein neues Projekt fürs nächste Jahr?
Unter anderem, ja. Also der Podcast wird jetzt im Februar starten. Der heißt Dorfdisco. Und da treffe ich unterschiedliche Menschen vom Dorf, die im ländlichen Raum leben. Und im ersten Teil wird es um das Dorf an sich gehen und über den besonderen Beruf oder das besondere Hobby des jeweiligen. Und dann im zweiten Teil des Podcasts geht es so ein bisschen über in den Disco-Teil. Also da wird es dann auch amüsant. Da fragt man nochmal, Mensch, was war die witzigste Geschichte, wie du mal nachts nach Hause gekommen bist? Mhm. Oder wie hieß eure Dorf-Stammdisco? Oder keine Ahnung, bei welchem Lied bist du immer auf der Tanzfläche? So in die Richtung. Also reicht
das. Okay, aber das richtet sich dann nicht an die nur an Landwirte, sondern es geht ums Dorf, es geht ums Landleben und um die Dorfbewohner. Mhm. Ja, spannendes Projekt. Wann geht's los? Februar.
Wir haben jetzt einen Blog-Relaunch geplant zum Februar. Ich werde jetzt monatlich ein landwirtschaftliches Fokusthema rauspicken, das wir unterschiedlich behandeln. Und das wird im Februar die Kartoffel sein. Und dazu fahren wir auf Höfe und haben zum Beispiel einen Landwirt in der Reportage, und die Reportage wird extra für Kinder aufgearbeitet. Dann wird es den Podcast dazu geben mit einer Kartoffelbäuerin. Es wird ganz viele Rezepte geben natürlich, aber auch so ein bisschen Hintergrundwissen, welche Sorte nehme ich eigentlich für welches Gericht und
Und darf man dann auch auf allen Plattformen zuhören? Natürlich. Also kriegt man den überall? Ja, schön. Okay. Ja. Genau. Du sagtest, das wäre jetzt einer deiner Pläne für dieses Jahr. Gibt es noch mehr Pläne?
Das klingt das ist jetzt schon ein größeres Projekt. Also ich habe das Redaktionsteam von dem Blog mittlerweile erweitert. Wir sind jetzt 5 Leute, die damit zuarbeiten und planen zu diesen landwirtschaftlichen Themenschwerpunkten monatlich so 10 bis 15 Extra-Beiträge zu dem, was ich sonst mache. Und ja, das ist schon, viel los. Und was besonders schön ist auch, dass wir dort die App aufs Land halt mit integriert bekommen. Also wir werden jetzt zur Kartoffel zum Beispiel eine virtuelle Kartoffelgeschmacksprobe machen und Kartoffelsorten verschicken. Und die dann via Zoom durchprobieren. Also da freue ich mich zum Beispiel sehr drauf.
Julia, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für den Einblick auch in deine Welt, in die Welt der Öffentlichkeitsarbeit, wie sie vor allem auch über das Internet laufen kann und wie authentisch und sympathisch du das auch rüberbringst. Das finde ich echt immer wieder beeindruckend. Das merkt man jetzt auch im Podcast wieder, wie locker du einfach mit den Themen umgehst. Das ist irgendwie echt erfrischend, richtig schön. Genau, und möchte dir eigentlich alles Gute wünschen für alle Projekte, auch vor allem auch für das Persönliche, was dann ja auch ansteht und sicherlich auch im Vordergrund stehen wird auch erstmal.
Alles gut, ganz vielen Dank.
Gut, Julia. Und ich danke dir auch und und würde dann sagen, wir machen jetzt hier Schluss und dann.
Bis dann. Tschüss. Ciao.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Gespräch mit Deichdeln Julia Nissen. Wer mehr über Julia selbst und ihre Arbeit erfahren möchte, findet Infos auf Julias Seite deichdeln.com oder bei Instagram unter Julia Nissen. Mehr über die App aufs Land, die Landerlebnisse von Privat zu Privat vermittelt, findet ihr unter www.appaufsland.de. In der nächsten Folge des Bäuerinnen-Podcasts darf ich Bärbel Feddersen begrüßen, Milchbäuerin, Regionalpolitikerin und Wasserbüffelliebhaberin aus Nordfriesland. Wir freuen uns sehr und sagen bis dahin Tschüss!